Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise.
NZZ Akzent.
Am letzten Sonntagnachmittag in Gaza-Stadt strömen die Menschen auf die Straßen. Bevorsteht ein zentraler Moment im Waffenstillstandsabkommen. So sollen die drei ersten Geiseln freigelassen werden. Drei junge Frauen, alle seit mehr als einem Jahr festgehalten im Gazastreifen. Sie heißen Emily Damari, Romy Gonen und Doron Steinbrecher. Sie sollen dem IKK, dem Roten Kreuz, übergeben werden. Auf Fernsehbildern sieht man, wie die drei jungen Frauen in einem Auto sitzen, lächelnd. Fahren sie da durch Gaza-Stadt. Es ist für sie wahrscheinlich ein Moment der Erleichterung. Sie kommen tatsächlich frei, so sieht es aus. Und gleichzeitig sind überall mit dabei schwer bewaffnete Hamas-Kämpfer mit diesen grünen Stirnbändern, in Tarnanzügen. Sie tragen Sturmmasken und Sonnenbrillen. Man sieht also ihre Gesichter nicht. Das sieht schon irgendwie bedrohlich aus, Rewert.
Das stimmt, Antonia. Und tatsächlich treten diese vermummten Hamas-Kämpfer so auf, als wären sie nie weg gewesen und als haben sie hier die totale Kontrolle. Sie begleiten dieses Auto mit den Geiseln. Man sieht auch andere Bilder von weißen Pickup-Trucks voller Kämpfer, die ihre Kalaschnikows in die Höhe recken. Ja. Und an dem Punkt, wo diese Geiseln übergeben werden, da drängen sie eine Menschenmenge zurück, die sich da um diese drei jungen Frauen schart. Sie schreien immer wieder Allahu Akbar. Gott ist groß. Und dann unterschreiben diese vermummten, uniformierten Kämpfer Papiere mit dem IKRK, mit dem Roten Kreuz und überwachen dann die Übergabe der Geiseln.
Also das Bild ist klar, die Hamas hat die Situation da voll im Griff.
Genau, das wird bei diesen Bildern klar und das ist natürlich auch das Bild, was die Hamas senden will. Es ist einerseits ein Freudenmoment für die Menschen in Gaza, weil eben die Bombardierungen aufhören, weil wenigstens dieser Krieg für eine kurze Zeit vorbei ist und natürlich auch für die Angehörigen der Geiseln in Israel. Aber man darf es nicht vergessen, das ist ein Propagandamoment, den die Hamas ausschlachtet. Sie will der Welt demonstrieren, unsere Macht ist intakt, wir sind die Herrscher über Gaza, Waffenstillstandsabkommen hin oder her.
Wie stark ist die Hamas noch? Israel bekämpft die Terrororganisation seit mehr als einem Jahr. Aber trotzdem können die Islamisten Israel gefährlich bleiben, sagt Israel-Korrespondent Rewert Hoffer. Ich bin Antonia Moser. Rewert, wenn man jetzt diese Bilder anschaut von letztem Sonntag aus dem Gazastreifen, da muss man sagen, die Hamas ist wieder voll da.
Ja, man sollte vielleicht eher sagen, sie war nie weg. Sie war wohl immer da. Monatelang war sie allerdings nur selten sichtbar, denn diese Kämpfer, die waren vor allem unter Tage in den Tunneln. Die sind dann in kleineren Einheiten manchmal hinausgekommen und haben israelische Soldaten angegriffen. Da haben sie dann aber immer versteckt und meist eben in zivil agiert. Mhm. Und jetzt treten sie eben wieder in Erscheinung, in voller Kampfmontur. Sie fahren durch die Städte, sie zeigen Präsenz vor einem apokalyptisch anmutendem Hintergrund, eben diese zerstörten Häuser, überall Trümmer und natürlich auch Menschen, die sich freuen, dass jetzt die Bombardierungen vorbei sind.
Es ist irgendwie fast ein filmreifer Moment. Also es hat was von einer Show, irgendwie eben vor dieser Kulisse mit diesen zerstörten Gebäuden, dann diese glänzenden Autos mit so Kämpfern drauf.
Ja, das ist natürlich genau kalkuliert von der Hamas. Das ist ein inszenierter Auftritt. Das ist ein Propagandamoment, auf den sie lange gewartet haben. Sie versuchen damit eben Stärke zu demonstrieren und der ganzen Welt zu zeigen, dass sie die Kontrolle haben. Es ist aber eben auch ein bisschen mehr als nur Show. Denn gleichzeitig hat die Terrororganisation angekündigt, dass sie hunderte Polizisten im gesamten Gazastreifen einsetzen werden, um sogenannte Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten, also wirklich Kontrolle auszuüben.
Sogenannte Sicherheit und Ordnung, warum?
Naja, man darf nicht vergessen, es ist eben ein autoritäres, ein diktatorisches, fanatisches Regime. ich denke, viele Menschen, die vielleicht mit der Hamas nicht übereinstimmen, die werden diese Polizisten jetzt nicht gerade als diejenigen sehen, die für ihre Sicherheit sorgen.
Aber dennoch ist es ein klares Signal, hast du gesagt, also nach innen eben zu den Leuten, aber auch nach außen, auch nach 15 Monaten Krieg, wir sind weiterhin an der Macht. Aber die Frage ist doch dann, stimmt das auch wirklich? Also sind sie das wirklich?
Ich glaube, man muss klar sehen, die Hamas auch nach diesem 15 Monaten zerstörerischen Krieg ist nach wie vor eine feste Größe im Gazastreifen. Es gibt einfach keine andere politische Gruppierung, es gibt keine Alternative zu dieser islamistischen Organisation. Und das will die Hamas eben auch so zeigen. Also diese Menschen auf der Straße, die ihnen zujubeln, die Allahu Akbar rufen, die sie augenscheinlich feiern.
Aber hat dieser brutale Krieg, der nun eben seit 15 Monaten herrscht, hat der nichts daran geändert bei der Bevölkerung, also wie beliebt die Hamas denn noch ist?
Nun ja, es gibt Umfragen, man weiß immer nicht so richtig, also wie zuverlässig die dann noch sind, aber im Dezember wurde eine Umfrage durchgeführt, wonach nur noch 5% der Einwohner von Gaza eine Hamas-Regierung unterstützen. Okay. Da sieht man, sie haben massiv an Rückhalt verloren und das ist auch nicht überraschend, denn es lag ja am Angriff, am Massaker der Hamas, dass Israel so massiv zurückgeschlagen hat und eben große Teile des Gazastreifens in Schutt und Asche gelegt hat. Man muss gleichzeitig aber auch im Blick haben, die Hamas wird eben von vielen Palästinensern immer noch als die Kraft angesehen, die immerhin irgendetwas tut gegen die israelische Besetzung, gegen diesen Krieg, die dem sogenannten Feind Israel entgegentritt. Und viele Menschen fühlen sich davon angesprochen. Und man darf auch nicht vergessen, seit 2007, also seit nahezu 20 Jahren, kontrolliert die Hamas den Gazastreifen. Es ist in alle Institutionen eingedrungen. Es ist tief eingesickert, also strukturell wirklich in der Gesellschaft und in diesem Gebiet verankert. Und deswegen sind sie weiterhin an der Macht. Und es sieht so aus, als würde sich daran vorerst nichts ändern.
Aber wie sieht denn das militärisch aus? Also der Krieg hat ja eben viele Mitglieder getötet, die Führung ausgelöscht. Zuletzt ja der Anführer Yahya Sinwar, die ja Terrorattacke vom 7. Oktober mitgeplant hat. Also wie viel ist da von der alten Macht noch übrig?
Ja, ich glaube, du hast es schon gesagt, man muss da unterscheiden zwischen einerseits der politischen Macht und eben der militärischen Schlagkraft, die diese Hamas jetzt noch hat. Denn militärisch hat sie wirklich signifikante, schwere Verluste erlitten. Du hast schon die ausgeschaltete Führungsriege angesprochen. Aber gleichzeitig sind nicht nur die Anführer getötet, sondern wohl auch bis zu 20.000 Hamas-Kämpfer. Davon geht die israelische Armee aus. Insgesamt sind in diesem Krieg 46.000 Menschen im Gazastreifen gestorben.
Wenn du sagst 20.000 Hamas-Kämpfer, wie viel waren das denn vorher?
Das weiß man nicht so genau. Schätzungsweise ging man davon aus, dass vor dem 7. Oktober die Hamas über etwa 30.000 Kämpfer verfügte. Okay. Also das würde bedeuten, sie hat zwei Drittel verloren. Das heißt aber nicht, dass jetzt nur noch 10.000, es sind immer noch Tausende von Kämpfern, eben unter Waffen stehen, sondern viele wurden auch schnell ersetzt. Und das ist auch nicht verwunderlich. Also in dieser ganzen Zerstörung, in der Hoffnungslosigkeit finden sich natürlich schnell neue Kämpfer. Mhm. Aber Militärexperten, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, das sind eben nicht die gleichen gut ausgebildeten Terroristen, die etwa diese große Offensive gegen Israel durchgeführt haben. Also einer hat mir gesagt, natürlich kann man jetzt einem 17-Jährigen in einem Flüchtlingslager eine Kalaschnikow in die Hand drücken und ihn zum Hamas-Kämpfer erklären, aber das ist eben nicht zu vergleichen mit diesen Elitetruppen, die da am 7. Oktober über die Grenze nach Israel gegangen sind und dieses Massaker angerichtet haben.
Wie sieht das denn aus mit den Waffen? Also in den Videos von dieser Geiselübergabe sieht man ja die Kämpfer mit diesen Kalaschnikows, die sie da vorzeigen, demonstrieren. Also da sieht es irgendwie so aus, die Waffen, die sind noch da.
Ja, die Kalaschnikow, die sind natürlich das eine, aber wichtig für die Hamas und vor allem natürlich auch für Israel, für die Bedrohung für Israel sind die Raketen. Und die sind jetzt wohl eher knapp. Also man muss sich vor Augen führen, allein an dem Tag, am 7. Oktober, hat die Hamas nach eigenen Angaben 5.000 Raketen auf Israel abgeschossen. Also sie hat über ein riesiges Arsenal verfügt und das auch immer wieder eingesetzt. Und jetzt sind davon nach Schätzungen wohl nur noch wenige hundert übrig.
Und neue beschaffen ist im Moment wohl auch eher schwierig.
Ja, der Nachschub ist ein großes Problem. Also früher, da gab es diverse Schmuggelwege. Jetzt stehen israelische Soldaten an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Das heißt, da kommt wahrscheinlich nichts mehr rein. Sie haben viele Raketen verbraucht, eben, ich habe es ja gerade gesagt, 5000 allein an einem Tag zum Beginn des Massakers. Mhm. Und was viel wichtiger ist, diese Raketenfabriken, die die Hamas hatte, die teilweise auch unter Tage waren, die sind größtenteils zerstört. Also sie ist tatsächlich stark geschwächt und dieser Auftritt mit Kalaschnikows, der ist wohl eher Propaganda, um so ein Bild von Stärke zu projizieren. Mhm. Aber man muss auch sagen, die Situation, die könnte sich auch wieder ändern, wenn dieses Abkommen tatsächlich umgesetzt wird, so wie es vereinbart wurde.
Also, dass sie wieder zu Waffen kommen.
Ja, das ist zu befürchten, denn dieses Waffenstillstandsabkommen ist eben in verschiedene Phasen aufgeteilt. Die erste Phase wird 42 Tage dauern und in der Zeit wird sich Israel langsam aus dem Gazastreifen zurückziehen. Am Ende wird es sich ganz zurückziehen. Und das israelische Militär wird nach etwa 50 Tagen nicht mehr präsent sein am sogenannten Philadelphia-Korridor an der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Und darüber lief in der Vergangenheit eigentlich der meiste Waffenschmuggel. Mhm. Und so kamen auch Teile hinein, die dann später für die Waffenproduktion verwendet wurden. Und wenn dann keine israelischen Soldaten mehr stehen, dann ist zu befürchten, dass dort eigentlich wieder Business as usual herrschen könnte, dass dieser Schmuggel wieder aufgenommen wird.
Wir sind gleich zurück.
Andalusien, Sizilien, Griechenland oder Portugal. Dank bequemen Direktflug ab Zürich erreichen Sie Ihr Ziel in kürzester Zeit. Dort wartet der Twernbold-Bus bereits auf Sie. So können Sie auch an ferneren Reisezielen von unserem bewährten Komfort profitieren und haben mehr Zeit, die Schönheiten der Destinationen zu genießen. Alle Informationen unter twernbold.ch.
Reva, du hast gesagt, momentan ist die Hamas geschwächt, also zu wenig Kämpfer, zu wenig Waffen, könnte aber auch schnell wieder zurückkommen. Und was man nicht vergessen darf, sie hat ja immer noch Geiseln gefangen. Und das gibt ja der Hamas auch eine große Macht jetzt in Bezug auf Israel.
Das stimmt. Die Geiseln, die sind natürlich das wichtigste Faustpfand, was die Hamas in der Hand hat. Und man sieht es auch, sie spielt es aus. Es gab Verzögerungen bei der Geiselübergabe. Es ist ein Powerplay, das wird natürlich inszeniert und bis zum Schluss ausgereizt, dass man diese Macht über Israel hat. Und Israel ist da in der Zwickmühle, was man jetzt gesehen hat, um diese Geiseln tatsächlich frei zu bekommen, sind Verhandlungen eigentlich unausweichlich.
Mhm. Und das heißt auch, Israel hat eigentlich in diesem Powerplay eine Niederlage eingefahren, also weil ihr Kriegsziel war ja, die Hamas auszulöschen. Und offensichtlich hat das ja jetzt nicht funktioniert. Hat Israel daraus jetzt schon Lehren gezogen, kann man das sagen?
Ich denke, Israel hat aus dem 7. Oktober klare Lehren gezogen. Also ganz konkret, ich denke nicht, dass so ein Finanzierungssystem, bei dem die Hamas hunderte Millionen Dollar aus Katar erhalten hat, wie es vor dem Krieg der Fall war, dass das irgendwie wieder aufgebaut werden wird. Und ich denke auch, dass die israelische Armee die Situation am Gazastreifen sehr viel genauer beobachten wird, als es vor dem Krieg der Fall war. Sie wird die Hamas nicht mehr unterstützen. Und was wir auch gesehen haben, Israel ist bereit, sehr viel stärker präventiv vorzugehen. Also wenn eine Gefahr erkannt wird, da schon vorher zuzuschlagen. Das haben wir in Syrien gesehen, das haben wir in Libanon gesehen. Und ich glaube, anders wird es auch nicht in Gaza sein. Also wenn Sie eine Gefahr sehen, werden Sie dort im Notfall mit aller Kraft zuschlagen.
Das gibt jetzt aber nicht gerade Hoffnung für die Zukunft, also dass da bald wirklich eine dauerhafte Ruhe einkehren wird.
Ja, man muss sagen, eben die Hamas ist militärisch stark geschwächt. Also einen neuen 7. Oktober wird es auf absehbare Zeit jetzt erstmal nicht geben. Aber politisch ist sie eben immer noch an der Macht. Sie ist die einzige Kraft im Gazastreifen, die die Kontrolle ausübt. Und dieser Auftritt, der am Sonntag stattgefunden hat, als die Geiseln übergeben worden sind an das IKRK, war eben nicht nur Show. Es war natürlich Teil Propaganda und ein Signal nach innen auch und nach außen. Aber es reflektiert auch ein bisschen die Situation vor Ort. Und das heißt, mit der Hamas, die dort die Kontrolle ausgibt, wird Gaza weiter instabil bleiben. Also viele werden sich ja fragen, sollen wir jetzt beim Wiederaufbau helfen, wenn das Geld sowieso in den Taschen der Hamas landet? Und ich glaube, leider wird es über kurz oder lang, wenn die Hamas wirklich die Macht ausübt, nur eine Frage der Zeit sein, bis ein neuer Krieg herrscht zwischen Israel und den Islamisten im Gazastreifen.
Revert, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne, Antonia.
Das war unser Akzent mit Israel-Korrespondent Revert Hofer. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.